Es liest sich wirklich wie ein Horrorprotokoll. Der Haus- und Hofrecycler von Samsung, der hat in Ungarn eine ganze Reihe von krassen Skandalen hingelegt. Erst haben sie die Grenzwerte für krebserregende Schwermetalle in der Luft dauerhaft überschritten. Dann gab es eine Explosion mit zwei Todesfällen in den Werkshallen sowie Brände und Schwierigkeiten mit der Abgasbehandlung. Und jetzt will genau dieses Unternehmen nach Gera übersiedeln und hier mehrere hundert Arbeitsplätze errichten. In Deutschland gibt es unterdessen ganz neue Batterie-Startups, Recycling-Startups, die die Prozesse sicherer, nachhaltiger, schneller und vor allem billiger gestalten wollen. Wir sprechen heute mit einem Insider für Batterierecycling. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte gucken Sie sich den Talk bis ganz zu Ende an. Kleiner Spoiler, Sie werden erstaunt sein, was da für Sätze fielen. Und damit willkommen zurück bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Liebes Publikum, heute mal eine Empfehlung eines YouTube-Kanals. Wir selbst sind ganz große Fans von Andreas Schmitz, auch genannt Akkudoktor. Und der ist auf YouTube sehr, sehr aktiv, hat, glaube ich, über 240 Videos schon veröffentlicht. Schauen Sie sich den Kanal mal an. Ist in unseren Augen eigentlich der beste Do-it-yourself-Kanal zur Energiewende, zu PV, zu Heimspeichern, aber auch Wärmepumpen. Also sehr, sehr große Empfehlung von uns. Wir haben das natürlich auch verlinkt für Sie, aber Sie finden es auch einfach, wenn Sie Andreas Schmitz oder Akkudoktor bei YouTube eingeben. Ja, geladen heute im Podcast Till Bußmann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Bußmann, Sie sind CTO bei der Düsenfeld GmbH und damit ausgewiesener Experte für das heutige Thema, das Batterierecycling.
Herr Bußmann, bevor wir tiefer hier in die Materialwissenschaft einsteigen, geben Sie uns bitte mal ganz kurz einen Marktüberblick. Wie es denn gerade um die Kreislaufwirtschaft rund um die Batteriematerialien in Deutschland so steht?
Ja, wir sind im Prinzip ganz am Anfang. Die End-of-Life-Batterien kommen so langsam in den Markt rein und wir sind noch so ein bisschen in der Findungsphase. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Technologien, die sich gerade am Markt versuchen. Von Lifecycle angefangen mit Batterien in Wasserschreddern, Düsenfeld, Trockenschreddern, Vermeidung jeglicher Abgase bis hin zu, ja, ich sag mal, eher konventionellen Recyclingprozessen wie bei Umicore, wo es dann Richtung Schmelzofen und Pyrolyse geht, also thermischen Deaktivieren der Batterien.
Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Branche. Was wird denn da so intern gerade diskutiert? Was sind denn so heiße Themen oder auch vor allem Zahlen, die jetzt im Moment die Branche so bewegen?
Ja, heiße Themen sind aktuell, was kann ich als Gate-Fee noch in Europa verlangen? Also zum Beispiel in Amerika muss man bereits bezahlen, um Batterien zu bekommen zum Recyceln. Insbesondere dann, wenn die Kobalt und Nickel enthalten. In Europa wird man noch bezahlt dafür. Dann natürlich Themen wie Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Batterien, die kein Kobalt und Nickel mehr enthalten. Hier ist das Recycling eher nicht selbst kostendeckend. Also man braucht dann eine Gebühr vorweg für die Annahme des Materials. Oder auch Natrium-Ionen-Batterien, auch sehr interessant. Mein persönlicher Favorit, eine Batterie, die quasi kaum Rohstoffe einsetzt und in vielen Bereichen eine sehr vielversprechende Lösung sein kann. Das sind so Themen, wo man sich dann überlegt, wie man das am geschicktesten lösen kann in der Branche.
Geben Sie uns doch ganz kurz mal ein paar Zahlen. Wie viele Lithium-Ionen-Batterien werden denn heutzutage schon in Europa und in Deutschland recycelt? Von wie vielen Zellen sprechen wir eigentlich?
Oh, das ist relativ schwer abzuschätzen. Wir sind in Deutschland meiner Meinung nach so um die 20, vielleicht dieses Jahr dann schon 30.000 Tonnen an Batterien, die recycelt werden müssen. Für Europa, denke ich, wird es so Richtung 80.000 bis 50.000 Tonnen gehen. Das ist jetzt ein sehr grober Bereich, aber es ist schwer abzuschätzen, weil wir zum einen einen Bereich haben, der nicht stark wächst. Das sind die Portables-Batterien, also Batterien aus Handys, Tablets, Akkuschraubern und dergleichen. Das ist ein Markt, der nicht mehr so explosiv wächst. Und dann haben wir jetzt natürlich die Elektromobilität mit deutlich größeren Batterien, die aber noch am Anfang steht. E-Auto-Batterien leben meistens deutlich länger, als die meisten Hörer das jetzt vielleicht erwarten würden. Ich persönlich gehe bei Elektroautos durchaus von einer Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren aus, insbesondere dann, wenn die Batterien gut vom Management gepflegt werden, also Batteriemanagement gut gepflegt werden, gut gekühlt, gut geheizt sind. Mein Lieblingsbeispiel ist der Tesla, die können das hervorragend. Oder der Porsche Taycan zum Beispiel. Und solche Batterien leben länger. Wir haben die Hybridautos, da leben die Batterien nicht so lange und die Welle an End-of-Life-Batterien, die kommt jetzt erst in den nächsten Jahren. Also was wir jetzt eigentlich als Abfall haben im Batterierecycling, sind tatsächlich eher Batterien aus der Entwicklung von Fahrzeugen, die einen Prototypenstatus haben, aus Crashtest, aus Kaltlanderprobung, Heißlanderprobung, all solche Fahrzeuge. Oder Fahrzeuge, die einfach noch nicht dem letzten Stand entsprechen, also im Prinzip noch nicht dem Auto entsprechen, was dann später auf der Straße sind, dementsprechend auch als Prototyp entsorgt werden müssen. Oder halt auch ganz klar Produktionsausschuss. Wir haben jetzt einige Gigafactories in Europa, die jetzt hochlaufen. Gerade bei uns bei Düsenfeld, spannendes Thema, nebenan ist Volkswagen mit der Salzgitter Batterieproduktion, die jetzt langsam anfängt hochzulaufen. Und da kommen natürlich auch gerade beim Anfahren dieser Fabriken, geht nochmal viel schief, das kann man sich sicherlich gut vorstellen, und da entstehen dann doch auch erhebliche Mengen an Batterien, die dann recycelt werden müssen. Aber die 20.000, 30.000 Tonnen, die wir jetzt vielleicht im Markt haben, sind nichts zu den Hunderten von Tausenden Tonnen, die wir dann vielleicht 2030, 2035 im Markt haben.
Ja, wir haben beim Recycling natürlich verschiedene Bereiche oder Themen, die das Thema so antreiben. Also einmal natürlich die Politik, die Nachhaltigkeit fördern will, die eine Kreislaufwirtschaft aufbauen will. Dann haben wir natürlich auch ein sehr spannendes Thema, die Rohstoffpreise. Haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, gerade erst zuletzt mit BASF. Und dann natürlich aber auch so die geopolitische Lage, also Abhängigkeiten von anderen Ländern, um die zu reduzieren, wird dann Recycling vorangetrieben. Ja, was ist denn so aus Ihrer Sicht eigentlich der größte Treiber jetzt von diesen drei Themen?
Ich denke, das ursprüngliche Recycling, die Bestrebungen waren da sicherlich die Rohstoffe, insbesondere Nickel und Kobalt. Man muss sagen, dass gerade in Anfängen vom Batterie-Recycling Lithium teilweise gar nicht wiedergewonnen wurde und tatsächlich auch in den Lithium-Batterien gar nicht so viel Lithium drin ist. Also in der Lithium-Batterie sind oft nur 3,5% Lithium drin, also beziehungsweise in der Schwarzmasse, die immerhin 50-60% der Batterie ausmacht. Also sehr, sehr geringe Anteile an Lithium in der Batterie eigentlich. Der Nickelanteil zum Beispiel kann in der Schwarzmasse locker 20% sein. Das ist dann auf die Batterie gesehen das Doppelte ungefähr. Und das waren so die ersten Auslöser fürs Batterie-Recycling. Dann ist man allerdings bei Prozessen gelandet, die ja oft einfach den thermischen Weg gegangen sind, einfach die Batterien mehr oder weniger eingeschmolzen oder im Ofen deaktiviert und danach sortiert. Und dabei ist natürlich viel verbrannt worden. Und, das ist zum einen sehr kostenintensiv, also einen Ofen zu betreiben ist sehr, sehr teuer und erzeugt auch sehr, sehr viele Abgase, die auch aufwendig und dann natürlich auch wieder teuer beseitigt werden müssen. Und so ist dann zum Beispiel auch Düsenfeld entstanden, dass man sich überlegt hat, das muss doch eigentlich viel cleverer gehen. Und durch diese clevere Lösung hat man natürlich auch gleichzeitig eine umweltfreundliche Lösung gefunden. So zum Beispiel wird bei uns im Verfahren wird jetzt gar kein Schadstoff erzeugt. Also aus unserem Schornstein kommt warme Luft, ein bisschen angereichert mit Stickstoff aus der Inertisierung. Also völlig ungefährlich. Die Luft besteht ja eh schon zu 70% aus Stickstoff. Und so hat sich das alles ein bisschen entwickelt. Und dann natürlich durch die EU-Vorgaben sind jetzt also auf Vorschriften gekommen, Rückgewinnungsquoten, Recyclingquoten, die in neuen Batterien drin sein müssen. Und das treibt das Thema natürlich jetzt nochmal immens nach vorne, weil wir jetzt, also die Entwicklung nach vorne der Verfahren, weil wir jetzt halt sehen, gerade zum Beispiel aus dem asiatischen Bereich, gibt es viele Unternehmen, die quasi die Haus- und Hofrecycler der großen vier Batteriehersteller sind, also Panasonic, LG, Samsung und Kattel. Und die haben aber eher Prozesse, ich sag mal, die eher pyrometallurgisch sind, nicht so sauber. Und die stellen jetzt halt fest, dass sie damit nicht so wirklich Fuß in Europa fassen können oder dass das hier nicht so wirklich geduldet wird. Und dementsprechend findet da mit viel Nachdruck jetzt Forschung und Entwicklung statt.
Dann gehen wir nochmal auf die ganzen Unternehmen ein, die hier in Europa und Deutschland gerade so entstehen. Wie gesagt, wir haben mit der BASF gesprochen. Sie sind jetzt von Düsenfeld hier im Podcast. Jetzt gibt es aber auch so Unternehmen wie Umicore beispielsweise, wie Aqua Metals oder Redwood Materials aus den USA und vor allem auch ganz neue, innovative deutsche Startups, zum Beispiel Scilab und ToZero. Können Sie da mal einen Überblick geben, wo diese Unternehmen denn alle jetzt herkommen, wo sie hinwollen? Die haben ja alle eine sehr individuelle Geschichte. Umicore beispielsweise ist ja eigentlich ein Kathodenhersteller, ist jetzt aber sozusagen dann großer Player im pyrometallurgischen Recycling geworden. Können Sie da mal einen Überblick geben? Was sind die wichtigsten Unternehmen in Europa bezüglich Batterie-Recycling?
To-Zero und Scilab sind natürlich sehr interessant, weil sie so ein bisschen den hydrometallurgischen Markt durchwerfen. Die Unternehmen, die Sie gerade alle aufgezählt haben, wie die BASF oder wie Umicore, das sind eigentlich alles Unternehmen, die sich erst mit der Schwarzmasse beschäftigen. Also mit der reinen Batterie können die gar nichts anfangen. Die brauchen quasi jemanden, der zum Beispiel eine Düsenfeldanlage, also Düsenfeld betreibt die Anlagen nicht, sondern wir verkaufen die Technologie, der eine Düsenfeldanlage hat oder eine andere Anlage, die diese Schwarzmasse hergestellt hat. Und Umicore oder Scilab oder To-Zero können eigentlich erst richtig was mit der Schwarzmasse anfangen. Ich habe mit der Frau Schwich auch schon mal gesprochen, die war auch nicht ganz abgeneigt an der Düsenfeldtechnologie, aber die konzentrieren sich gerade erstmal alle auf die Verarbeitung der Schwarzmasse. Und was To-Zero und Scilab da eigentlich machen, ist, dass sie einen cleveren Weg gefunden haben. Diese Schwarzmasse besteht aus viel Graphit und natürlich diesen, wenn dann Nickel- und Kobalthaltige Batterien recycelt, dann natürlich auch Nickel, Kobalt und Mangankristalle. Und man will eigentlich diese Kristalle von diesem Graphit trennen. Und bei Scilab vermute ich jetzt, handelt es sich um ein Verfahren, wo man die Batterien, diese Schwarzmasse thermisch nochmal vorbehandelt und danach mittels Flotation dann den Graphit von diesem NMC-Kristallen trennen kann. Und wenn das gut gelingt und die NMC-Kristalle nicht zu beschädigt sind, dann kann man die vielleicht sogar direkt wieder einsetzen oder deutlich effizienter diese NMC-Kristalle quasi zu neuen NMC-Kristallen weiterverarbeiten.
Das ist jetzt ein gutes Beispiel, wo man sich drauf spezialisieren kann. Jetzt gibt es aber auch so Unternehmen wie Redwood Materials, Aqua Metals und vor allem auch LeCycle. Das haben Sie vorhin mal ganz kurz angesprochen.
Genau, LeCycle ist jemand, der beides macht. Also LeCycle schreddert die Batterien und produziert auch eine Schwarzmasse. Die wird allerdings momentan von Glencore dann weiterverarbeitet. Und LeCycle selber hatte auch geplant, eine Hydrometallurgie aufzubauen, also einen eigenen, anderen Prozess, einen chemischen Prozess und nicht einen thermischen Prozess, um diese Schwarzmasse weiter zu verarbeiten. Das haben sie jetzt allerdings gecancelt aus finanziellen Gründen. Das ist LeCycle, also die schreddern mit Batterien Wasser, erzeugen Schwarzmasse und haben die dann erstmal weiterverkauft und wollten später dann eine Hydrometallurgie aufbauen. Dann haben wir natürlich noch Redwood Materials, auch ganz bekannt, weil der Herr Straubel, ja auch CTO von Tesla war eine Zeit lang. Die nutzen aber überraschenderweise tatsächlich ein thermisches Verfahren. Also die Batterien werden da einfach im Ofen deaktiviert. Also eigentlich, wenn ich es frech sagen darf, gar nicht so innovativ. Genau, das ist das, was die so angeht. Da gibt's tatsächlich auch noch viele andere Unternehmen jetzt in den USA, zum Beispiel ABTC, American Battery Technologies, die verfolgen den Ansatz des Direct Recyclings. Also die wollen quasi diese NMC-Kristalle so gut es geht erhalten und dann direkt wieder in Batterien einsetzen, ohne sie vorher in Säure aufgelöst zu haben, ohne sie vorher im Ofen behandelt zu haben.
Ja, gutes Stichwort. USA, Sie haben vorhin erwähnt, dass dort die Recycler schon Gebühren zahlen müssen, um die Batterien oder auch die Masse überhaupt zu bekommen und dann verarbeiten zu dürfen. Warum ist das dort in den USA schon so und wann rechnen Sie hier in Europa mit sowas?
Das ist ganz interessant. Also ich vermute, dass in Europa wird es eher Richtung Null gehen. Also das heißt, wir sehen, also Düsenfeld muss man dazu sagen, wir verkaufen nicht Technologie. Wir haben auch eine Pilotanlage, die tatsächlich im Dreischichtbetrieb auch zumindest am deutschen Markt teilnimmt. Also wir haben quasi auch einen Fuß im Geschäft der Betreiber von solchen Recyclinganlagen und sehen da, dass eigentlich die Preise für die Annahme von NMC-Batterien, die fallen eigentlich regelmäßig. Und ich denke, die werden auch früher oder später Null erreichen und vielleicht wird man sogar eine gewisse Gebühr zahlen. Dass man aber wirklich sehr viel Geld dafür bezahlt, wie in den USA oder im asiatischen Markt, das sehe ich in Europa nicht, weil hier die Umweltauflagen andere sind, die Vorschriften sind strenger und das erfordert oder erzeugt dann, gerade wenn dann, ich sag mal, die Batterien thermisch deaktiviert, also mit einem Ofen, relativ hohe Betriebskosten. Man muss sein Abgas aufwendig behandeln, muss viele andere Dinge beachten, die das Ganze sehr umweltverträglicher machen, aber natürlich auch die Kosten vorantreiben. Das heißt, hier ist quasi die Marge nicht ganz so hoch. Und dadurch kann man dann natürlich dem Batteriebesitzer nicht so viel Geld zahlen.
Wir haben schon vorhin gehört, dass die asiatischen Hersteller alle im Prinzip Partner im Recyclingfirmen schon haben, die das Ganze dann wieder verarbeiten. Wie ist das denn bei europäischen Gigafactories? Ist das da auch schon alles aufgeteilt oder ist das jetzt erst so sich am Ordnen so langsam?
Das ist jetzt tatsächlich sich gerade so am Ordnen. Da hat man sich natürlich auch, da war man sehr technologieoffen. Man hat sich da viel ausprobiert. Northvolt zum Beispiel wäre da einer. Oder auch Volkswagen. Die haben ja beide auch eine Anlage gebaut, die dem Düsenfeldprozess ähnlich ist. Allerdings nicht unter der Vermeidung von Fluorwasserstoff. Also dann tatsächlich doch noch mit aufwendiger Abgasbehandlung. Aber das sind natürlich Unternehmen, die sich auch für andere Technologien interessieren, die sich jetzt weiterentwickeln wollen. Aber gebunden ist da noch keiner. Ich glaube, gestern gab es auch eine Pressemitteilung, dass Volkswagen in England mit EcoBat zusammenarbeiten möchte. Es gibt immer mal wieder lokale Bündnisse, die sind aber bisher, so wie ich die letzten 5 Jahre den Markt beobachtet habe, eher flüchtig. Dann haben wir natürlich auch die asiatischen Zellhersteller, die jetzt in Europa Fuß fassen wollen, beziehungsweise in Ungarn auch schon viele Produktionskapazitäten aufgebaut haben, teilweise jetzt auch in Deutschland dabei sind und dann natürlich das ihren Haus- und Hof-Recycler, sage ich immer gerne, mitbringen. Also CATL hat Brump, Samsung hat Sangeel und die, muss ich aber leider sagen, stoßen hier so ein bisschen auf Probleme. Gerade Sangeel ist jetzt hat das zweite Mal sein Genehmigungsverfahren angestoßen, wird in Gera vermutlich wieder auf Ablehnung finden. Also die Bürger sind da nicht sehr begeistert darüber, dass Sangeel sich da niederlassen will. Das ist vermutlich auch dem Prozess geschuldet. Und man muss auch sagen, in Ungarn sind da sehr viele Unglücke passiert. Also es gab dann in Ungarn in den Recyclinganlagen tatsächlich einige Todesfälle, auch Verletzte. Ich denke, da kann man es besser machen und vor allen Dingen auch technologisch besser machen. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ob sich die asiatischen Zellhersteller dann einen europäischen Partner suchen oder ob die asiatischen Recycling-Partner, die Haus- und Hofrecycler, dann eher modernere Prozesse suchen. Das ist noch komplett offen.
Können Sie da kurz nochmal drauf eingehen? Was hat dieser Recycler da in Ungarn gemacht? Wie kam es zu diesen Unfällen und was ist da konkret passiert?
Also zu detailliert kann ich da nichts zu sagen. Ich habe die Anlage noch nie besichtigt oder vor Ort nicht gesehen, aber was ich so mitbekommen habe, wurden die Batterien teilweise in Wasser entladen. Also man hat die Batterien einfach in Salzwasser gelegt. Das führt dann zu einem stark verschmutzten Wasser. Batterien werden dann manchmal oder werden dann meistens deaktiviert, muss man sagen, durch Korrosion. Das heißt, Wasser dringt dann in die Zelle ein, die wird dann deaktiviert und dann wurden diese Zellen händisch aufgeschnitten. Aber diese Batteriezellen enthalten halt Lösungsmittel und die können spritzen dann heraus. Das kann zu einem Brand führen. Es gab dann, glaube ich, auch Unfälle mit Maschinen, die dann diese Zellen danach schreddern oder zerschneiden, wo der Mitarbeiter in diese Maschine geraten sind. Und es wurde auch von Explosionen beziehungsweise Bränden berichtet. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die aus dem Ofenbereich kommen oder aus dem mechanischen Zerlegen der Batterie. Oder vielleicht sogar, also wenn eine Batterie ins Wasser schmeißt, findet natürlich Elektrolyse statt. Da entsteht Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist auch eine explosive Mischung. Was genau da, wo es da genau in welchem Bereich zu Unfällen gekommen ist, kann ich nicht sagen.
Man hört ja auch immer wieder, dass hier in Deutschland bei bestimmten Recyclinghöfen es tatsächlich zu diesen Bränden kommt, weil die Recycler gar nicht wissen, dass sich da Lithium-Ionen-Batterien befinden im Müll sozusagen, dass dann Verbraucher irgendwie Batterien zusammen mit dem anderen Müll entsorgen möchten. Was wird denn da so diskutiert? Im Moment habe ich immer öfter wahrgenommen, dass zum Beispiel diese kleinen Batterien in den E-Zigaretten beispielsweise diskutiert werden, ob das überhaupt noch verkauft werden darf, weil die Entsorgung oft noch ungeklärt ist. Gerade diese Recyclingfirmen, die können das natürlich gar nicht abschätzen, weil es da manchmal einfach keine Kapazitäten gibt, beziehungsweise denen gar nicht bewusst ist, dass dort Altbatterien im Müll sind.
Das ist ein enorm kritisches Thema. Zu dem Thema habe ich auch eine relativ starke Meinung, die eigentlich am Ende des Tages auf ein Verbot solcher Einweg-E-Zigaretten hinauslaufen würde. Das Problem ist im Prinzip, dass die in den normalen Hausmüll geworfen werden. Und diese Batterien, wenn die E-Zigarette leer geraucht ist, dann sind diese Batterien noch nicht entladen. Also ich habe mir mal einige angeguckt, die sind natürlich auch bei uns teilweise bei den Mitarbeitern beliebt oder so. Und so konnte ich mir die dann mal angucken. Und die waren dann tatsächlich, wenn das Fluid dann verbraucht ist, gar nicht richtig entladen. Und was dann auch noch schade ist, dass das eine Lithium-Ionen-Batterie ist, die dann immerhin ein paar Gramm Kobalt und Nickel enthält, die dann einfach im Hausmüll landet. und eigentlich gar nicht wirklich fachgerecht entsorgt wird. Dann für den Hausmüll-Recycler, der sich ja eher auf nicht selbst zündfähiges Material spezialisiert hat, auf einmal dann eine Brandquelle, eine Zündquelle im Müll ist, die dann durch Beschädigung sofort losgehen kann. Und das halte ich für extrem kritisch. Also zum einen gehen da wertvolle Rohstoffe verloren und zum anderen brennen gerade aktuell wirklich fast monatlich Recyclinghöfe ab, die halt mit dem Hausmüll zu tun haben und damit auch unfreiwillig leider mit diesen Batterien.
Ja, lassen Sie uns doch mal auf die Rohstoffpreise zu sprechen kommen und auf die einzelnen Rohstoffe auch. Das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema für Sie als Recycler. Wir haben hier sehr häufig jetzt in letzter Zeit, in den letzten Jahren eigentlich in dem Podcast über speziell die Lithiumpreise gesprochen. Die gingen ja rauf und runter. Ich glaube, so das Höchste waren so $60,000 pro Tonne. Jetzt ist es wieder sehr, sehr stark runtergegangen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, irgendwas 10.000. Nehmen Sie uns doch mal mit, was sind da so aktuelle Preise? Und wie schwierig ist das auch gerade für Recycler, wenn wir jetzt diese unterschiedlichen Preise sehen? Wir können uns vorstellen, einerseits ist das natürlich sehr, sehr gut, wenn die Preise so hoch sind, dann kann man als Recycler wahrscheinlich ein großes Geschäft machen. Andererseits, wenn sie dann so weit unten sind, dann wird es schon schwierig, oder?
Das ist richtig. Also wir sehen gerade, also wir verkaufen ja die Technologie, haben natürlich auch selber den Recyclingbetrieb. Wir sehen eigentlich gerade vermehrt eine Nachfrage nach unserer Technologie. Obwohl die Rohstoffpreise so niedrig sind. Man muss ganz klar sagen, Lithium ist deutlich günstiger geworden. Kobalt und Nickel haben es schon angesprochen, ist auch von teilweise 80.000 Euro jetzt, also das war ein Peak dann natürlich, aber das war eher so bei 40.000, 50.000 Euro, ist es jetzt auch wieder unter 20.000 Euro gefallen. Das ist dann natürlich herausfordernder. Also dann muss man, das würde bedeuten, würden die Rohstoffpreise runtergehen, kann es dazu führen, dass die Gate-Fee, also die Recyclinggebühr dann auch wieder nach oben gehen muss, um das zu kompensieren. Aktuell ist gerade beides niedrig, also für die Schwarzmasse quasi, wo Kobalt und Nickel und Lithium drin ist, bekommt man gerade wenig Geld und die Annahmegebühr ist auch gerade niedrig. Ich denke, dass zum einen gerade dem geschuldet, dass sich gerade viele Batterierecycler am Markt versuchen, das heißt sehr starke Konkurrenz. Da können sich dann nur die besten Verfahren durchsetzen, die halt niedrige operative Kosten haben. Also die, wo es den Recycler pro Kilogramm zu verarbeitenden Batterien wenig Geld kostet. Und ja, da sehen wir halt jetzt große Nachfrage bei Düsenfeld, weil genau das können wir eigentlich sehr gut. Dass wir pro Kilogramm sehr wenig, also wenige Eurocent dann brauchen, um das Material dann in Schwarzmasse zu verwandeln. Und das kann man sich ja vorstellen mit einem Ofen, der sehr viel Energie braucht, der sehr viel Gas braucht, Stickstoff auch noch. Diese Batterien werden unter Sauerstoffausschluss im Ofen behandelt. Ist das natürlich gerade keine einfache Situation.
Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, auf Ihre Technologie bei Düsenfeld. Jetzt bleiben wir aber nochmal bei diesen berühmten vier Batteriematerialien, Lithium, Kobalt, Nickel und vor allem Kupfer. Was machen denn die anderen Batteriematerialien? Das ist doch wahrscheinlich spezieller Fokus bei Recyclern, oder?
Wir hätten noch Mangan, also NMC steht ja das, immer noch das Mangan. Das ist tatsächlich wirtschaftlich gar nicht so interessant. Also Manganpreise waren bisher immer sehr niedrig. Der Kupferpreis ist tatsächlich relativ hoch aktuell. Das ist auch besonders wichtig, wenn dann zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat-Batterien recycelt. Hier habe ich nur das Lithium, kein Nickel, kein Kobalt, aber mit manchen Verfahren kann man das Kupfer der Anode wieder gewinnen. Und da ist natürlich der Kupferpreis dann wieder sehr wichtig, um das möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Wenn man denn das Kupfer recyceln kann, was nicht bei jedem Verfahren gegeben ist. Was ganz interessant ist, dass der Markt gerade durch die Rohstoffpreise einen Druck ausübt, dass die Verfahren effizienter werden und sich quasi nur bessere Verfahren dann durchsetzen. Also Verfahren, die sehr energieintensiv, sehr dreckig sind, was die Umwelteinflüsse angeht und die Abgase, die werden wahrscheinlich aufgrund des Preisdrucks einfach gerade nicht langfristig überleben können. In dem Fall scheint der Markt sich sogar so ein bisschen selber zu regeln. Und zusätzlich kommen natürlich die EU-Vorschriften, die gewisse Recyclingquoten noch einfach einfordern.
Jetzt haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, dass in dem Moment, wo die ganzen Preise runtergehen, natürlich der Druck auf das Recycling von der preislichen Seite dann auch schwindet. Gerade wenn die Wirtschaft vielleicht nicht so gut läuft, dann wird der Druck von Seiten der Politik die ja Nachhaltigkeit fordert, auch vielleicht weniger. Geben Sie uns mal einen Überblick. Was sind denn noch so andere Schwierigkeiten, die vor allem dann auch entstehen, wenn diese ganzen vielen Akteure irgendwie miteinander zusammenarbeiten müssen? Wir haben jetzt ganz viele Unternehmen schon genannt. Die haben ja alle eine gewisse Geschichte, eine andere Historie von ihrem Unternehmen. Was sind denn noch Schwierigkeiten rein vom Prozess jetzt zwischen diesen neuen Unternehmen?
Da gibt es aktuell noch viele Kompatibilitätsprobleme. Also zum Beispiel ist die Schwarzmasse aus einem Ofenprozess eine andere und kann nicht von jeder Hydrometallurgie weiterverarbeitet werden. Also kann die Schwarzmasse aus einem Düsenfettprozess auch nicht in jedem Prozess einfach so ohne Anpassung verarbeitet werden. Da gibt es viele Probleme. Dann andererseits rückt man aber auch gerade wieder stark zusammen, wenn es um Regulatorien und Genehmigungsverfahren für Recyclinganlagen zusammengeht. Da übt man quasi aus der Wirtschaft gerade so viel Druck auf die Politik aus, dass sich Genehmigungsverfahren halt einfacher und vor allen Dingen auch schneller durchsetzen lassen. Oder dass zum Beispiel auch der Transport von Batterien vereinfacht wird. Hier haben wir zum Beispiel das Thema, dass eine tiefentladende Batterie, also eine Batterie, die bis auf nicht 0%, wie man es beim Handy kennt, also wenn das Handy 0% anzeigt, hat die Batterie tatsächlich noch 3 Volt. Und wenn dann die Batterie dann aber auf 0 Volt entlädt, dann ist die eigentlich sicher. Also durch so eine tiefentladende Batterie, da kann ich einen Nagel treiben, da könnte ich mit der Axt reinschlagen, es würde zu keinem Brand kommen, gar nichts. Aber dennoch muss ich die quasi unter höchsten Sicherheitsauflagen, teilweise sogar unter höheren Sicherheitsauflagen transportieren, weil dieser einfach der rechtliche Status einer tiefentladenden Batterie nicht geklärt ist. Und da war ich zum Beispiel gestern in einer Diskussionsrunde, wo man versucht, gemeinsam mit der Politik und den Behörden dann auch eine Normierung zu schaffen, um das einfach zu vereinfachen. Und das ist in meinen Augen eigentlich schon seit 2-3 Jahren überfällig. Aber die Politik ist da manchmal leider etwas träge.
Ja, jetzt sprechen wir doch mal über Düsenfeld und vor allem auch die zwei Recyclingverfahren beziehungsweise das allgemeines Recycling, was auch teilweise so ein bisschen ineinander greift. Vielleicht können Sie es nochmal ganz kurz sagen wir 2 Minuten erklären, worum es sich bei diesen Verfahren handelt und wie die auch ineinander greifen, worum es da eigentlich geht. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal irgendwie die Namen fallen lassen.
Düsenfeld ist ein mechanischer Recycler. Das heißt, wir haben keinen Ofen. Ich versuche den Prozess ganz schnell zu überfliegen. Also wir entladen die Batterien, dann schreddern wir sie unter Stickstoff, weil die Lösungsmittel in den Batterien immer noch brennen. Also die Batterien brennen nicht mehr, aber die Lösungsmittel könnten noch brennen. Dann trocknen wir sie mit Vakuum, um diese Lösungsmittel zu entfernen. Und danach wird sortiert. Das heißt, wir sieben die Schwarzmasse ab, wir trennen das Kupfer-Aluminium ab, wir trennen die Separatorfolie, eine Plastikfolie trennen wir ab, wir trennen das Gehäusematerial der Batterien ab. Und wir haben natürlich auch die Lösungsmittel wiederbekommen, die man dann auch wieder für neue Batterien einsetzen kann. Und dieses Verfahren, oder das ist eine Technologie und Patente, die Düsenfeld entwickelt hat, und das verkaufen wir. Also wenn quasi zum Beispiel Sangel entscheiden würde, sie brauchen einen moderneren, effizienteren Prozess, dann könnten sie halt bei Düsenfeld die Patente dafür erwerben und die Technologie von unseren Partnern beziehen, also die Maschinen. Mit dieser Schwarzmasse, die wir dann abgesiebt haben, geht es dann weiter in eine Hydrometallurgie, die dann versucht, möglichst effizient wieder die Grundwerkstoffe für die Batteriefertigung zu erzeugen und das unter Vermeidung von Fluorwasserstoff im besten Fall. Wir können diese Batterien trocknen, ohne Abgase zu erzeugen. Normalerweise würde da extrem korrosives, giftiges Fluorwasserstoffgas entstehen. Das können wir komplett vermeiden. Das haben wir einfach gar nicht. Das schaffen wir durch niedrige Temperaturen in der Trocknung, müssen natürlich mit dem Vakuum niedriger kommen. Aber genauso ist das Batterienladen nicht einfach. Also wenn eine Batterie entlädt, kann man sich vorstellen, die sind alle defekt, da kann es schnell mal zum Bränden kommen. Und genau dafür haben wir zum Beispiel auch eine Technologie entwickelt, dass man das halt sicher hinkriegt. Das Batterien beim Laden hat eben nicht in Brand geraten. Da haben auch gerade viele Unternehmen noch Probleme mit. Und wir haben tatsächlich auch spezielle Patente in der Hydrometallurgie und entwickeln das auch immer weiter gerade. Zur aktuellen Forschung darf ich mich leider nicht äußern, aber da haben wir sehr, sehr spannende Sachen gerade in Entwicklung, die dann, ich sag mal, wirklich das Ganze nochmal in eine neue Generation nehmen. Aber die aktuelle öffentliche Technologie, die wir da entwickelt haben, ist eine Hydrometallurgie, die mit hochkonzentrierter Schwefelsäure am Anfang arbeitet und dadurch möglichst wenig Verunreinigung in die nachfolgenden Hydrometallurgieprozesse verschleppt.
Jetzt stelle ich mir vor, ich bin so ein Unternehmen wie Umicore, mache vermehrt pyrometallurgisches Recycling. Was wir jetzt mal gerade stellen müssen hier in diesem Podcast ist, dass diese beiden Verfahren tatsächlich auch nacheinander passieren könnten. Also wenn ich jetzt Umicore wäre, dann könnte ich auch trotzdem mit Düsenfeld zusammenarbeiten, oder?
Genau, also das sind Schritte, die eigentlich unabhängig voneinander folgen. Also wir haben im Prinzip in dieser Recycling-Route haben wir eine Deaktivierung, das ist bei Düsenfeld die Entladung. Bei manchen ist das ein Ofen, bei manchen anderen ist das das in Wasser, in Salzwasser entladen der Batterien. Das ist erstmal nur die elektrische Deaktivierung. Das ist das erste Problem, was wir quasi beseitigen müssen, um dann in den nächsten Schritt zu kommen. Wir müssen die Batterien dann in Black Mass verwandeln. Und das kann man dann über Schredder machen, das kann man wieder über einen Ofen machen, oder halt über einen Wasserschredder bei Lifecycle. Das ist wieder eine ganz andere Stufe, ein ganz anderer Bereich, und man kann zum Beispiel auch eine elektrische Entladung mit einem Wasserschredder kombinieren. Man könnte also quasi zum Beispiel Düsenfeld nur für die Entladung nutzen oder nur für den Schredderprozess, Vakuumtrocknungsprozess. In diesem Schredderprozess gehört auch das Entfernen der Lösungsmittel dazu, also das bei Düsenfeld Vakuumtrocknen, bei anderem Ofen, dass die Lösungsmittel einfach weggedampft und verbrannt werden. Oder bei Lifecycle werden die Lösungsmittel einfach landen im Wasser und werden dann über Aktivkohle gefiltert. Genau, ist dann erstmal diese schreddernden Lösungsmittel erzeugen und dann haben wir die schwarze Masse und jetzt haben wir wieder drei Möglichkeiten oder sogar mehr, wie wir weitergehen können. Wir können hydrometallurgisch, also in Säure auflösen, weitergehen. Wir können weitergehen, indem wir die Schwarzmasse thermisch dann behandeln, bei noch höheren Temperaturen, weil wir haben in dieser Schwarzmasse noch Störstoffe wie den Kleber, der dann die Schwarzmasse ursprünglich mal auf die Anode und Kathode geklebt hat. Den kann man dann auch über Temperatur zerstören, den kann man chemisch zerstören. Da gibt es aber auch zum Beispiel Verfahren, die das mit ganz anders machen, statt mit Säuren zum Beispiel mit Laugen. Und genau, das sind so die drei Ebenen und drei Stufen, die man auch wild miteinander kombinieren kann. Also es gibt tatsächlich auch Unternehmen, die sich nur für unsere Entladung interessieren, aber von der Vakuumtrocknung und Hydrometallurgie nichts hören wollen, umgekehrt.
Gehen Sie doch mal ein bisschen detaillierter bitte auf die Bestandteile der Batterie ein, die rezyklierbar sind dann.
Eigentlich fast alles. Also wir haben die Metallfolien, die Trägerfolien. Also eine Batterie hat einen Folienaufbau, Anode und Kathode. Die Anode ist eine Kupferfolie mit Graphit drauf. Da ist dann im geladenen Zustand das Lithium drin. Dann kommt eine Membran, durch die das Lithium durchschwimmen kann. Das ist der sogenannte Separator. Das ist eine Kunststofffolie. Dann kommt die Kathode, eine Aluminiumfolie mit der eigentlichen Schwarzmasse, dem Kobalt und Nickel drauf. Und dazwischen, damit das Lithium durch diesen Separator durchschwimmen kann, haben wir die Lösungsmittel. Und man kann die Lösungsmittel mit einigen Verfahren wiedergewinnen, zum Beispiel auch mit unserem. Die kann man tatsächlich wieder für neue Batterien nutzen. Die müssen eventuell nochmal aufdestilliert werden. Wir haben diese Separatorfolie, das ist eine Kunststofffolie, die wird aktuell, glaube ich, noch von niemandem wiederverwendet. Wir gucken uns das gerade an, aber es ist äußerst schwierig. Es geht in Richtung Kunststoffrecycling, das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Dann haben wir natürlich die Aluminiumfolie, die Kupferfolie, das sind Metalle. Die kann ich abtrennen und wieder benutzen. Ich habe die Schwarzmasse, die Kobalt und Nickel und Lithium enthält, aber halt eben auch den Graphit. Und hier ist es dann die Kunst, auch den Graphit und das Lithium zu recyceln. Also die meisten Hydrometallurgien tatsächlich, die hier gerade am Markt sind, die können mit dem, da geht das Lithium eigentlich zum größten Teil verloren. Also die können 50, maximal 70% dieses Lithiums wiedergewinnen, weil sie sich am Anfang auf das Kobalt und Nickel konzentrieren müssen. Und da geht dann leider echt viel Lithium verloren. Das ist dann ja eine Herausforderung. Dann haben wir noch das Gehäuse der Batterien, also Batteriezellen sind oft in Aluminiumgehäuse oder Stahlgehäuse eingepackt. Das kann man natürlich dann auch abtrennen und als Metall recyceln.
Wenn wir über hydrometallurgisches Recycling sprechen, dann fällt immer wieder dieses Säurebad. Und da haben wir jetzt schon ganz viele Zuschriften bekommen, die mal fragen, ey, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Säure? Ist das nicht grundsätzlich eher weniger nachhaltig? Auch die muss man ja irgendwie entsorgen am Ende oder die muss man auch herstellen. Und ist am Ende dieses hydrometallurgische Recycling dadurch eigentlich noch nachhaltig? Das, was man ja eigentlich erreichen möchte?
Knifflige Frage. Ich wollte noch eine Ausführung zur Frage davor geben. Also man kann eigentlich sogar jetzt schon 92 und mehr Prozent der Batterie recyceln. Wir sind dran, dass wir auch die letzten paar Prozent dann noch voll machen. Zu der Säure. Ja, es ist schwierig, weil wir die Batterien ja auch, also wenn wir diese Rohstoffe wiedergewinnen wollen, könnten wir sie auch in den Ofen packen. Dann kriege ich das Nickel wieder und kann aber mit diesem Nickel keine neuen Batterien züchten. Also ich muss sie eigentlich eh wieder in Säure auflösen, um diese Nickel- und Kobaltkristalle zu züchten. Dadurch ist die Hydrometallurgie ein bisschen sauberer als der Schmelzofen oder als der Pyrolyseprozess. Es ist aber so, dass ich hier auch noch sehr viel Luft nach oben sehe. Also ich denke, hier kann man deutlich effizientere Verfahren entwickeln, die entweder mit deutlich weniger oder mit deutlich sanfterer, umweltverträglicher Säure auskommen oder vielleicht sogar das Problem ganz umgehen. Aber wir sind da, was das Thema angeht, eigentlich noch am Anfang. Es gibt da ein paar Startups, die habe ich kennengelernt, die darf ich die Namen leider nicht nennen, aber die haben da ganz, ganz clevere Prozesse entwickelt, die, ich sag mal, eine klassische Hydrometallurgie, wie wir sie von den meisten Marktteilnehmern, den großen Marktteilnehmern aktuell kennen, eigentlich in den Schatten stellen. Also die sind deutlich günstiger und noch deutlich umweltfreundlicher. Also da sehe ich noch sehr viel Potenzial. Und das ist auch gerade nur ein Problem, was sich um die NMC-Batterien kümmert. Das Ganze fängt dann eigentlich wieder von vorne an, also was die Hydrometallurgie angeht oder die Schwarzmasse-Weiterveredelung angeht, fängt dann wieder bei LFP- und Natrium-Ionen-Batterien von vorne an.
Aber das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen, das jetzt so zu hören, dass man da eigentlich erst am Anfang steht, weil gerade dieser Nachhaltigkeitsgedanke, denkt man so von außen, dass der natürlich total über dieser ganzen Branche schwebt. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, man steht da eigentlich in der Branche bei diesem Thema, in der Diskussion erst ganz am Anfang, ist es doch sehr, sehr überraschend. Also gerade jetzt solche Dinge, jetzt muss gar nicht die Säure sein, ja auch die ganze Energie, der ganze Energieaufwand für die Öfen und so weiter. Also da ist man tatsächlich wirklich erst am Anfang?
Meiner Meinung nach ja. Also wir sind eigentlich, was die Entwicklung angeht, sind wir noch sehr früh. Also ich komme tatsächlich eigentlich aus der Kraftfahrzeugtechnik und ich sage mal, wir sind so, was das Batterierecycling angeht, sind wir gerade so in den 40er, 50er Jahren. Also man hat vielleicht mal vom Turbolader oder von der Direkteinspritzung gehört, aber in Serie hat das noch niemand gebaut. Und so ist es beim Batterierecycling eigentlich auch. Also man hat von vielen, in vielen Papern und Universitäten haben das schon viel Grundlagenarbeit geleistet, aber ich sage mal, in Großserie sind da wirklich elegante Lösungen noch gar nicht unbedingt umgesetzt worden.
Das heißt, es hört sich für mich ehrlich gesagt so ein bisschen so an, diese ganze Branche, eigentlich geht es da in erster Linie um die Preise, um wirklich auch Gewinne, die man irgendwie vielleicht da machen kann, das wird in erster Linie diskutiert und dieses Label Nachhaltigkeit, das wird natürlich dann gerne mit draufgebappt, wenn man das jetzt mal sehr provokativ so formuliert.
Könnte man so sagen, wo ich da die Branche ein bisschen in Schutz nehmen muss. Man hat eigentlich schon mittlerweile verstanden, dass clevere, effiziente Prozesse, die Geld sparen, oft auch eine Menge CO2 sparen. Also zum Beispiel der Düsenfeld-Pilotlagen, also die Pilotanlage, der Standort mit ungefähr 2.000 bis 3.000 Tonnen im Jahr immerhin an Recyclingkapazität ist komplett CO2-neutral. Also es geht und das ist ein hochwirtschaftliches Verfahren, wie ich ja schon erwähnt hatte, also gegenüber einem Ofenprozess oder so brauchen wir deutlich weniger Geld, um die Batterie in Schwarzmasse zu verwandeln. Und ich glaube, das findet die Branche, oder man merkt gerade in der Branche, dass die Entwicklung, das immer Hand in Hand geht. Also ein Prozess, der viel CO2 spart, der ist oft auch deutlich wirtschaftlicher. Der ist natürlich schwieriger zu entwickeln, aber oft geht das Hand in Hand.
Dann gehen wir nochmal jetzt spezieller ein auf die Kerninnovation von Düsenfeld. Wir kennen, glaube ich, alle diese berühmten Bilder, wo der Elektrolyt per Hahn da so raustropft. Jetzt sagen Sie machen das mit einer Vakuumtechnologie. Ist das denn irgendwo schon im Einsatz bei einem größeren Recycler in der Welt irgendwo?
Wir haben jetzt einige Lizenzen verkauft in Europa. Die Anlagen sind aber noch nicht gebaut. Also aktuell im industriellen Maßstab findet das nur bei uns in Wendeburg statt, bei Braunschweig. Immerhin, wie ich gesagt habe, mit 2.000 bis 3.000 Tonnen im Jahr, je nach Auslastung und Schichtmodell. Wir fahren da im Dreischichtbetrieb mit der Pilotanlage. Das sind dann ja über 1.000 Tonnen Schwarzmasse jedes Jahr, das sind über 120 Tonnen Lösungsmittel pro Jahr, also schon im industriellen Maßstab. Wenn man sich die Halle anguckt, da steht alles voller Big Bags, also das rotiert und das ist tatsächlich eigentlich, wenn man das mit den Anlagen vergleicht, die unsere Lizenzkunden dann bekommen, ist das fast schon eine Spielzeuganlage. Also da ist der Schredder dann tatsächlich 2 Meter groß, um zum Beispiel auch Structural Battery Packs, also komplett verklebte Batterien, die in den Chassis integriert sind, und tragend sind, schreddern kann. Das sind Vakuumtrockner, die dann 5 bis teilweise 9 Kubikmeter groß sind. Das ist fast schon ein kleines Häuschen. Und das sind ja Separationsanlagen, das sind ganze Türme, die teilweise 10 Meter hoch sind. Das ist wirklich schon wie so ein kleines Reihenhaus, wo dann die Schwarzmasse abgesiebt wird, Kupfer, Aluminium getrennt und Separatorfolie abgetrennt und das Schwergut aufbereitet.
Was sind denn so ja zukünftige potenzielle Kunden von Ihnen? Jetzt habe ich so zwischen den Zeilen rausgehört, es wäre doch denkbar, dass Sie mit den großen chinesischen Zellherstellern beispielsweise zusammenarbeiten, weil die ja relativ viel Ausschuss haben und da bietet sich tatsächlich auch diese kleinste Teilinnovation auch für schon existierende Recyclingunternehmen eben neben diesen Zellherstellern an, oder?
Das wäre durchaus ein potenzieller Kunde. Also eigentlich, ich darf natürlich keinen Namen nennen, aber potenzielle Kunden sind natürlich Unternehmen, die Batterien herstellen. Es macht einfach Sinn. Als Batteriehersteller habe ich immer eine gewisse Menge Ausschuss, sowohl als nicht fertig zusammengebaute Batterie als auch als Batterie, den dann quasi gleich in-house zu recyceln. Einfach um die Hand auch insbesondere bei Kobalt und Nickel auf den Rohstoffen zu haben, mittlerweile auch Lithium, strategisch wichtig für die Zellhersteller. Aber genauso sind auch zum Beispiel große Recyclingunternehmen, die in ganz vielen anderen Recycling-Sparten sind, interessiert an so einer Technologie. Aber auch, ich sag mal, Unternehmen, die früher in anderen Branchen in der Automobilindustrie tätig waren und jetzt, ich sag mal, so langsam sich ein neues Standbein suchen müssen, weil sie sich vom Verbrennungsmotor oder von der Verbrennungsmotorentwicklung etwas verabschieden. Aber auch zum Beispiel Silent wäre nicht abgeneigt, denke ich, an einer Düsenfeldentladung oder einen Düsenfeldschredder. Aber das ist Zukunftsmusik. Die müssen erstmal noch ein bisschen skalieren, den Prozess. Das heißt, der ist noch nicht ganz industriefertig, wenn ich das richtig verstanden hatte.
Skalieren, auch gutes Stichwort. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie ja auch eine eigene Anlage in Betrieb haben und schon im Prinzip einen Fuß in der Tür haben. Warum versuchen Sie nicht da selbst jetzt so in diesen Zeiten, wo das jetzt gerade so hochfährt, das wirklich auch hoch zu skalieren und ganz groß zu machen?
Das ist ein bisschen schwieriger zu begründen. Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Wir haben aktuell den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Ich sehe hier zustimmendes Nicken. Und die Begründung dafür, dass wir den gewonnen haben, war, dass wir eben nicht den Prozess einfach selber skalieren, sondern wir haben den größeren Hebel, wenn wir diese Technologie weltweit vertreiben können. Also klar könnte Düsenfeld jetzt einen Standort nach dem anderen aufmachen, aber dafür müsste man immer noch irgendwie im Rahmen des organischen Wachstums bleiben. Also ich kann hier einfach 200 Leute anstellen und erwarten, dass sie dann sofort eine Recyclinganlage betreiben können. Die müssten alle geschult werden und dergleichen. Und der deutlich größere Hebel auch für das umweltfreundliche Batterie-Recycling hat man dadurch, dass man diese Technologie quasi weltweit verfügbar macht. Und was wir eigentlich auch viel besser können, ist Technologie entwickeln, die das Ganze noch besser macht. Also wir sind gerade dran, die Schwarzmasse, diese Hydrometallurgie in dem Bereich quasi noch mal eine Schippe draufzulegen. Wir haben die Entladung noch mal deutlich sicherer, noch mal gibt jetzt auch in automatisierter Form das entwickelt mit unseren Industriepartnern, den Anlagenbauern. Und wir sehen da einfach den viel größeren Hebel, wenn wir diese Technologie weltweit für jeden verfügbar machen.
Das habe ich nicht verstanden. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Nachhaltigkeitspreis. Ich habe es noch nicht verstanden, warum sich das einander ausschließt. Also man kann ja durchaus das Ganze weltweit verfügbar machen, aber dann selber vor Ort auch höher skalierig umsetzen. Das verstehe ich noch nicht, warum das quasi sich ausschließt einander.
Ausschließen nicht. Es beißt sich so ein bisschen vom Geschäftsmodell. Also wenn dann würde man quasi seinen eigenen Lizenzkunden auch Konkurrenz quasi machen. Das wird für uns immer nur im Markt Deutschland stattfinden. Also da stehen wir jetzt auch einer Modernisierung der aktuellen Anlage gegenüber. Die ist tatsächlich, kann man fast nicht glauben, nach 4 Jahren schon technisch überholt, weil wir so viele neue Entwicklungen haben, die ich gar nicht alle in die Anlage mit meinem Team integrieren konnte. Und da hat man einfach keine andere Möglichkeit tatsächlich, als neu zu bauen, weil einfach dann platzmäßig bestimmte Komponenten zu nah beieinander sind, um dann auch was dazwischen zu integrieren, was den Prozess dann nochmal effizienter macht. Also wird es quasi im deutschen Markt, wird es dann nochmal von Düsenfeld-Seite aus ein Update geben. Aber im internationalen Markt sehen wir unsere Lizenzkunden auch eher als Partner. Also die kommen wirklich zu uns. Die Mitarbeiter werden geschult. Wir haben natürlich auch viel Erfahrung als Betreiber. Die können wir natürlich auch an den ausländischen Betreiber dann weitergeben oder auch deutschen Betreiber. Genau, das ist eigentlich eher so unser Geschäftsmodell. Und wir machen das dann, wir verdienen unser Geld dann über eine Nutzungsgebühr für die Patente oder halt auch, falls es vom Lizenzkunden gewünscht ist, auch über eine Beteiligung in diesem jeweiligen Unternehmen.
Heißt aber trotzdem, dass Sie diese Kunden besuchen und diese Anlagen konkret dann auch selber aufbauen natürlich, oder?
Genau, genau. Und wenn wir eine Weiterentwicklung haben, dann reden wir natürlich auch mit den Kunden und sagen, hey, das haben wir getestet. Die Vakuum, was weiß ich, bringt jetzt nochmal 3% besser, mehr kondensierte Lösungsmittel. Wollt ihr das auch bei euch integrieren? Die Maschinen dafür würden so und so viel kosten. Das hätte sich nach so und so vielen Jahren amortisiert. Also wir nehmen auch ein bisschen Risiko dann vom Betreiber. Das kann und wird dann halt durch Lizenzgebühren ausgeglichen oder halt auch notfalls durch eine Beteiligung. Also so ganz unbeteiligt sind wir dann nicht. Aber wir sehen halt auch in der Nachfrage, dass es einfach weltweit ist, das könnten wir, glaube ich, als einzelnes Unternehmen gar nicht stemmen, selbst wenn wir es versuchen würden.
Herr Bußmann, dann fassen Sie doch nochmal zusammen, wie ist denn der aktuelle Stand der Hydrometallurgie hier in Europa? Haben wir erste Anlagen, die das können?
Tatsächlich nicht so wirklich. Wir haben natürlich viele Spieler wie Northvolt, BASF und so weiter, die eine Hydrometallurgie aufbauen. Und ich habe das Gefühl, bei Northvolt geht es auch langsam los, aber tatsächlich wirklich große Mengen Schwarzmasse können wir in Europa noch gar nicht verarbeiten, muss man ganz klar sagen. Also selbst Düsenfeld, wo wir eigentlich die Pilot-Demonstrationsanlage haben, mit unseren 1000 Tonnen Schwarzmasse würden dafür eigentlich keinen wirklichen Abnehmer in Europa finden, der die verarbeiten kann. Also soweit ich weiß, ist die BASF da noch nicht operativ tätig, also zumindest nicht so, dass sie große Mengen umsetzt, wenn überhaupt. Bei Northvolt, wie gesagt, habe ich mitbekommen, da geht jetzt schon mal so ein, gehen schon mal ein bisschen was durch. Ich vermute aber eher auch aus der eigenen Ausschuss, aus der eigenen Produktion. Und ja, viele Player sind tatsächlich, würde man gar nicht vermuten, aber noch gar nicht operativ tätig. Also da ist noch keine industrielle Anlage vorhanden. Die werden alle gebaut oder wurden zumindest announced und angekündigt, aber passiert ist leider tatsächlich noch nichts. Also ich würde mir da wirklich wünschen, dass wir da eine moderne Hydrometallurgie in Europa hätten, die auch effizient ist, die auch das Lithium zu großen Teilen rausholt, die Kobalt und Nickel zu sehr hohen Raten zurückgewinnt und am besten auch gleich Precursor herstellen kann, so dass man die Batterien nicht erst über Asien quasi fahren muss, weil oft geht die Schwarzmasse tatsächlich jetzt nach Nordamerika oder größtenteils tatsächlich nach Asien zurück. Und selbst wenn sie in Europa zwischenverarbeitet wird, muss sie dann nochmal nach Asien geschickt werden, um dann quasi die Precursor, also die Rohmaterialien für die Kathoden, also für die Batterien dann herzustellen. Heißt, selbst die Hydrometallurgie spuckt nicht gleich Batteriematerialien aus, da ist auch noch eine Stufe dazwischen. Und spätestens die Stufe vor der Batterie, die findet dann in Asien statt. Und das ist eigentlich echt schade. Da würde ich mir wünschen, dass wird immer mehr in Europa.
Herr Bußmann, herzlichen Dank für die Einblicke und wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für Düsenfeld. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was sind Ihre Gedanken zum Thema Batterierecycling, ein großes Zukunftsthema. Da ist wahnsinnig viel Musik drin, hat man hier gerade in dem Talk gehört. Erklären Sie uns mal, was halten Sie davon? Ansonsten bewerten Sie unseren Podcast bitte in Ihrer Podcast-App, das würde uns sehr, sehr freuen. Und machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.